Ich weiß nicht, ob Sie das Kloster St. Ottilien kennen. Das ist immer mal wieder einen Ausflug wert. Es gibt dort einen Klostergasthof, einen Buchladen und immer wieder interessante Kunstausstellungen, um nur ein paar Highlights zu nennen. Aber das war nicht der Grund, weshalb ich dorthin gefahren bin. Ich habe mich mit Pater Cyril Schäfer getroffen. Der ist sowas wie der Ordenshistoriker. Klingt super trocken, allerdings ist bei ihm Geschichte lebendig geworden. Sogar der allerdunkelste Teil der deutschen Geschichte. Das katholische Kloster war nämlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Zuhause für ehemalige KZ-Gefangene, die jetzt heimatlos waren. 4 Jahre lang gab es hier ein Krankenhaus, eine jüdische Selbstverwaltung, Familienmitglieder trafen sich wieder und Kinder wurden geboren. Ein echtes Hoffnungszeichen nach all dem Leid, das die Juden erfahren hatten. Und einige dieser Menschen hat Pater Cyril kennengelernt. Was er erlebt hat, seit er angefangen hat, genauer nachzuforschen, darüber reden wir in den nächsten 2 Stunden. Pater Cyril Schäfer ist bei mir und er hat gerade ein Mammutprogramm hinter sich. Im Juni gab es nämlich ein Symposium über das Benediktinerkloster als jüdisches Krankenhaus. Wie geht's Ihnen jetzt? Ist alles gut gelaufen?
Ja, es geht eigentlich erstaunlich gut. Es ist tatsächlich, wie ich mir hinterher überlegt habe, ein gewaltiges Programm gewesen. Also vom Umfang her, von den Teilnehmern, vom Aufwand, von der Organisation. Aber irgendwie hat da ein Schutzengel auch mitgeholfen. Es ist erstaunlich gut gegangen. Es gab natürlich Pannen, das gibt es immer. Aber es hat eigentlich keiner gemerkt außer mir. Und dann damit kann man leben.
Aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erzählen, wie St. Ottilien zum Krankenhaus und zum ja quasi jüdischen Dorf geworden ist für diese 4 Jahre.
Ja, das war eine seltsame Verkettung von Umständen. Am Kriegsende war das Kloster aufgelöst und besetzt von der Wehrmacht, die dort ein riesiges Krankenhaus eingerichtet hat. Und dort wurden gegen Kriegsende ungefähr 1500 Soldaten gepflegt. Und gleichzeitig wurde das KZ Dachau mit seinen Außenlagern aufgelöst von der SS, die versucht in diesen letzten Kriegstagen die Spuren ihrer Verbrechen zu tilgen. Und zu diesem Programm gehörte vor allem auch die Vernichtung aller noch verbleibenden, überlebenden KZ-Häftlinge. Und Bestandteil davon waren die Todesmärsche, also dass man die Leute dann nach Dachau gebracht hat oder auch in den Süden versucht hat, die noch zu verstecken. Und auf einem dieser Transporte, nämlich von einem KZ-Außenlager bei Kaufering, da wurde ein Zug zusammengestellt mit 3000 schwerkranken Häftlingen, die sollten nach Dachau gebracht werden. Und auf dem Weg auf der Höhe von Schwabhausen, da wurde dieser Zug angegriffen. Das heißt immer von amerikanischen Tieffliegern, aber wie jetzt ein Militärforscher festgestellt hatte, waren es erstaunlicherweise französische Tiefflieger. Auf jeden Fall, es war ein Missverständnis. Also die Piloten dachten, dass es sich um einen deutschen Versorgungszug handelt, haben also diesen Zug angegriffen. Und dann sind viele auch gestorben, der Häftlinge wurden erschossen, kamen ums Leben. Und viele flüchteten aus den aufspringenden Wagen und flüchteten sich ins Freie. Und als der Angriff vorbei war, da hat die SS versucht, diese Leute wieder zusammenzutreiben, in den Zug zurückzubringen, hat dabei auch viele erschossen. Und viele haben sich dann einfach geweigert. Und weil die Zeit gedrängt hat, hat dann die SS einfach befohlen, dass der Zug abfährt. Und ungefähr 400 Leute waren dann einfach versteckt im Wald. Viele waren schwer verwundet, waren befreit, aber ohne irgendwelche Heimat. Der Krieg war noch nicht zu Ende, das war Ende April. Haben sich dann zunächst nach Schwabhausen begeben und schließlich wurden die Häftlinge darauf hingewiesen, dass in der Nähe ein Krankenhaus ist, weil das war die erste Frage, ob man ihnen helfen könne, ihre Verwundeten zu pflegen.
Moment, wer hat sie dann gefragt? Also die waren irrten wirklich umher, haben die dann Leute in der Gegend gefragt oder wie?
Ja, die haben also mit großer Angst dann einfach Leute gefragt, weil die mussten ja was zu essen haben und die waren schwer verwundet. Ja, das gab dann auch viel Ablehnung und erst als dann klar war, dass die Amerikaner wirklich in Kürze kommen würden, dann war auf einmal eine gewisse Hilfsbereitschaft da, was man allerdings nicht zu hoch ansetzen muss. Eigentlich wollte man die zunächst mal loswerden und dann eben die Idee, dass man die an dieses Krankenhaus in St. Ottilien verweist. Und die befreiten Häftlinge, die hatten das Glück, dass sie einen außerordentlich befähigten und charismatischen Führer hatten, nämlich einen jungen Arzt, Zalman Greenberg aus Litauen. Und der hat mit sehr viel diplomatischem Geschick hat es geschafft, dass dann also ein Teil dieser Verwundeten nach St. Ottilien gebracht wurden. Und das war lange und zähe Verhandlungen. Und erst als dann Dr. Greenberg massiv gedroht hatte und darauf verwiesen hatte, dass die Amerikaner jetzt doch demnächst eintreffen würden und dass sie dann Pluspunkte sammeln könnten, da hat man erlaubt, dass im einzigen noch freien Raum des Krankenhauses, nämlich im Fest- und Versammlungsraum, also heute in der Klosterschule, dass dort die am schlimmsten Verwundeten untergebracht würden.
Das war der Anfang. Bis 1948 waren es dann mehrere tausend Patienten aus den ehemaligen KZs. Hier entstand jüdisches Leben nach dem Krieg. Mehr als 400 Kinder wurden hier geboren. All diese Erkenntnisse hat man in den letzten Jahren gewonnen. Gleich erzählt Pater Cyril, wie er förmlich über das Thema gestolpert ist. Ein Benediktinerkloster wird zum jüdischen Krankenhaus. Das war gleich nach dem Krieg in St. Ottilien so. Heuer informiert das Kloster darüber in einem Symposium und mit Ausstellungen. Federführend dabei ist Pater Cyril Schäfer und den habe ich im Kloster getroffen und ich habe ihn gefragt, wie er auf dieses Thema aufmerksam geworden ist.
Sie sind mehr oder weniger drüber gestolpert, haben Sie irgendwann mal so flapsig formuliert, weil Menschen hier auf dem Klostergelände umherspaziert sind und sich etwas hilflos umgeschaut haben. Wer waren die?
Ja, das erste Mal kam ich mit dem Thema in Berührung kurz nach meinem Klostereintritt, als man mich gebeten hat, zwei amerikanische Gäste herumzuführen, mit denen man nicht so richtig was anzufangen wusste. Und das waren zwei Ärzte aus den USA und die haben mir erzählt, dass sie geboren sind, beide im Kloster. Ja, war ich ein bisschen erstaunt und dann haben sie auch erzählt, sie sind Juden. Und Erstaunen war noch größer, nicht? Und haben gesagt, für sie selber ist es eigentlich etwas, worüber sie nachdenken, dass sie als praktizierende Juden, dass sie ausgerechnet im katholischen Kloster geboren sind. Und sie kommen dann auch regelmäßig, weil das für sie so ein wichtiger Ort ist, weil ihr Vater war der zweite Krankenhausleiter, Chaim Ipp. Und ja, für ihre ganze Familiengeschichte war das so ein entscheidender Lebensabschnitt gewesen. Ja, und mit diesen zwei Brüdern habe ich mich dann durchaus angefreundet und die kamen dann auch immer wieder, habe dann auch so die Familien kennengelernt und auch für die Kinder erstaunlicherweise ist das dann ein wichtiger Ort geworden. Die Traumata des Holocaust, die werden in den Familien weitergetragen, vor allem in der ersten Generation und soweit ich es mitbekommen habe, ist jetzt bei der nächsten Generation ist doch so, dass die teilweise nicht so ständig damit konfrontiert werden wollen. Also für die Eltern, die Kinder der KZ-Überlebenden war es noch selbstverständlich, dass man sich ständig mit diesem Thema auseinandersetzt. Das ganze Leben auch durch diesen Schatten der Shoah geprägt ist. Aber so jetzt die Kinder von denen wieder, die wollen ihr eigenes Leben führen und nicht immer daran erinnert werden, dass eigentlich mal was ganz Schreckliches passiert ist in Leben ihrer Familie. Das heißt, die Weitergabe von Erinnerungen ist da durchaus ein Problem und ich glaube, da hilft auch, ich möchte mal sagen, die durchaus lebensfreundliche Atmosphäre, die im Kloster herrscht, dass man dieses Thema einerseits aufgreift und andererseits nicht davon erdrückt wird.
Jetzt haben Sie zwei Menschen kennengelernt. Dabei herausgekommen ist jetzt ein wissenschaftliches Projekt, das ist eine Kunstausstellung, ein Konzert. Über das Konzert müssen wir gleich nochmal reden, aber wie ist es denn dann gewachsen? Hat sie das nicht mehr losgelassen? Also sie haben zwei Freunde gewonnen, okay, aber was ist dann noch passiert? Gab es in dem Kloster irgendwie Informationen dazu?
Also so fing es an mit diesen zwei Brüdern, die ich da getroffen habe. Und ich habe dann eigentlich jahrelang nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Aber dann kamen doch immer wieder andere Besucher, die mit dem Krankenhaus verbunden waren. Und vor allem viele, also wir nennen sie inzwischen Ottilien-Babys, die also geboren sind im Kloster. Und irgendwann kam ich dann ins Nachdenken, also als ich dann so fünften, sechsten kennengelernt habe, was mir zu denken gab, war einmal der Umstand an sich, dass es einfach ungewöhnlich ist, dass Menschen in einem Kloster geboren werden, vor allem Menschen einer anderen Religion. Und das andere war, was mich ein bisschen bedrückt hat, die kamen oft sehr eingeschüchtert. Also die haben dann erstmal gefragt, ob sie überhaupt hineinkommen dürfen, weil sie sind ja Juden und ob sie überhaupt willkommen sind. Und ja, natürlich, aber allein, dass man das ständig klarstellen musste oder immer wieder. Und dann kam irgendwann als auslösendes Ereignis hinzu, dass 2015 ein Jubiläum gefeiert wurde, nämlich 70 Jahre Gründung des Krankenhauses, aber nicht in St. Ottilien, sondern in den USA, in Florida.
Moment, die Gründung des Krankenhauses hier wurde in den USA gefeiert?
Ja, und das kam dann über Umwege bei mir an und da war ich natürlich auch irgendwie überrascht und auch ein bisschen bekümmert, muss ich sagen, dass da das Gefühl besteht, man muss das woanders begehen. Und Hintergrund offensichtlich war immer noch da das Gefühl war, dass man in St. Ottilien nicht willkommen ist.
Und warum dieses Gefühl nicht so ganz unberechtigt war, das erzählt Pater Zürich gleich hier bei Hauptsache Mensch. Das Jubiläum der Gründung des jüdischen Krankenhauses im Kloster St. Ottilien wurde nicht im Kloster gefeiert, sondern in den USA. Denn die ehemaligen Patienten hatten das Gefühl, bei den Benediktinern nicht willkommen zu sein. Pater Cyril Schäfer hat mir erklärt, warum.
Das Gefühl ist auch nicht ganz unberechtigt. Ich habe jetzt also gerade jetzt in den letzten Wochen auch eine ganze Reihe von Dokumenten bekommen, wo das auch geschildert wird, wie die teilweise sehr unfreundlich aufgenommen wurden. Im Kloster, also.
Wann? In später Nachkriegszeit oder in den ersten Jahren?
Eigentlich über Jahrzehnte hinweg, muss man vielleicht nicht so ausführen, aber es gab durchaus auch eine gewisse Haltung im Kloster, wo man sich selber als Opfer gefühlt hat. Und ja, das stimmt ja auch. Also das Kloster wurde ja von den Nazis beschlagnahmt und aufgelöst. Die Mönche wurden vertrieben. Und dann war das Gefühl, eigentlich hätte es 1945 sofort nach Kriegsende zurückgegeben werden müssen, weil man war ja Opfer. Und stattdessen wurde das Kloster erneut beschlagnahmt und als Krankenhaus weitergenutzt. Und da hat man dann gar nicht gesehen, dass diese Menschen, die jetzt da ins Kloster kamen, dass die Hilfe vielleicht noch nötiger hatten als jetzt die Mönche.
Aber ich finde es total spannend, was Sie da gerade erzählt haben. Da gibt es also eine Erinnerungskultur in den USA von Überlebenden, die diesen Ort als Ort feiern, an dem sie wieder ins Leben zurückgekommen sind. Und hier im Kloster weiß keiner was davon und sieht diese Zeit einfach so als weißen Fleck in der Geschichte. Oder wie war so die Erinnerungskultur hier?
Ja, im Großen und Ganzen gab es gar keine Erinnerung. Ein Mitbruder hat mir mal ganz nett vor einiger Zeit gesagt, es war wohl einfach noch zu früh. Also beispielsweise, was ja immer da ist, auch ganz offensichtlich und vor aller Augen, das ist ja der jüdische Friedhof bei der Bahnstation. Und er hat gesagt, der ist ja dort zur Schule gegangen und 7 Jahre tagtäglich daran vorbeigelaufen, hat sich nie gefragt, warum da ein jüdischer Friedhof ist. Und an der Schule haben Lehrer unterrichtet, die haben die Nachkriegszeit erlebt. Die haben nie etwas darüber berichtet, dass da auch mal jüdische Häftlinge 4 Jahre waren. Also das ganze Geschehen ist verdrängt, vergessen und es wurde einfach nicht wahrgenommen mehr, oder?
Was ja auch häufig passiert ist an vielen Orten in Deutschland. Aber dann haben Sie angefangen zu forschen oder was ist dann passiert?
Ja, wir haben dann Kontakt aufgenommen mit den Veranstaltern in den USA und das war sehr angenehmer Kontakt. Die haben sich aufrichtig gefreut, dass jetzt Verbindung hergestellt wird zum Kloster, haben dann eine Grußbotschaft hingeschickt, die ist da verlesen worden bei der Veranstaltung. Und da haben wir versprochen, dass wir eine ähnliche Veranstaltung organisieren werden, also auch so eine ehrende Erinnerung an das Krankenhaus, also dass wir auch eine Erinnerungskultur jetzt beginnen wollen. Und der Ausgangsplan war dann, dass man das so macht wie in den USA. Die haben nämlich ein Befreiungskonzert nachgestellt
Also von dem ursprünglichen Befreiungskonzert müssen Sie, glaube ich, erstmal erzählen. Was war das?
Ja, am 23. Mai 1945, also ungefähr 4 Wochen, nachdem die ersten Häftlinge angekommen sind im Krankenhaus St. Ottilien, wurde von Häftlingen selber ein Konzert geplant. Das fand dann auf der Wiese vor der Schule statt. Und davon gibt es ganz beeindruckende Berichte, also wie diese skelettartigen Gestalten da auf einer Bühne klassische Musik gespielt haben und die Leute konnten gar nicht sitzen. Die lagen dann in Bahren auf der Wiese und haben zugehört. Und das ist dann zu so einem Symbolereignis geworden für viele und ist in Geschichte eingegangen als sogenanntes Liberation Concert.
Und das wurde in den USA thematisiert und Sie wollten es auch thematisieren?
In den USA ist das durchaus bekannt. Da gibt es 2 recht gute Bücher über dieses Konzert. Dann gibt es auch einen Film von Regisseur John Michalski. Und ja, das war auch so eine Sache. Die Aufnahmen sind in St. Ottilien entstanden, aber das ist eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen worden. Also das ist für mich immer noch so ein bisschen erstaunlich, dass da noch irgendwie keine Wahrnehmung dafür war. Also wie ein Mitbruder eben sagte, es war zu früh noch.
Und dann haben Sie beschlossen, dass hier auch ein solches Konzert stattfinden soll? Oder was war der Inhalt dieser Grußbotschaft?
Also als Mönch beschließe ich selber erstmal nichts, sondern lege.
Okay, streichen Sie oder sehen Sie nun nicht nur sich, sondern die gesamte Ordensgemeinschaft.
Genau. Also im Kloster läuft es so. Also man hat durchaus freien Willen, aber man kann nur Vorschläge machen. Und man kann vielleicht mit einem gewissen Nachdruck darauf hinarbeiten, dass diese Vorschläge angenommen werden. Und so habe ich einfach vorgeschlagen, dass man das Krankenhaus würdigt und dass man ein Konzert veranstaltet. Und bei der Konzertveranstaltung hat sich dann erstmal herausgestellt, dass wir eigentlich gar nichts wissen über das Krankenhaus. Also wir haben dann im Archiv auch geforscht und hat sich herausgestellt, wir haben eigentlich überhaupt keine Unterlagen zu dem Krankenhaus. Ist ja auch nachvollziehbar, das Kloster war ja aufgelöst noch. Und die ganzen Akten, die sind nach Auflösung des Krankenhauses verschwunden. Und dann hatten wir eben beschlossen, dass wir zweigleisig fahren müssen, nämlich einmal Organisation des Konzertes und dann aber auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung.
Und die hat es jetzt gegeben, mit so renommierten Partnern wie dem Jüdischen Museum und der Abteilung für jüdische Geschichte und Kultur am Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität. Pater Cyrill Schäfer hat Geschichte studiert. Jetzt hat er über die 4 Jahre 1945 bis 1948 geforscht, in denen sein Kloster St. Ottilien ein jüdisches Krankenhaus war. Ich habe ihn gefragt, wie das für ihn war.
Ja, es war ein sehr ungewöhnliches Erlebnis. Also ich bin auf vielen wissenschaftlichen Tagungen und ja, das ist recht nüchtern meistens und oft auch ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Gehört auch dazu. Also die Hauptsache sind ja oft die Abendveranstaltungen, das Programm nach dem Programm. Und das Symposium in St. Ottilien war von Anfang an sehr emotionsgeladen. Also es begann einfach dadurch, dass man selber auch beteiligt war. Es ging ja auch um eigene Mitbrüder, was deren Rolle gewesen ist oder die Rolle auch des Klosters als Institution.
Könnte man ein Beispiel sagen?
Ja, also diese Jahre 1945 bis 1948, die galten so in der hausinternen Klostergeschichte immer als verlorene Zeit. Zeit der Enteignung und des fortdauernden Unrechtes. Und erst 1948 wurde dann dieses Unrecht beseitigt. Man durfte wieder das gewohnte Klosterleben aufnehmen. Und jetzt hat sich eigentlich im Nachhinein ergeben, wie ich meine, dass diese Jahre unglaublich wichtig waren, dass da zahllose Menschen wieder Lebensmut, Gesundheit, neue Perspektiven gewonnen konnten. Also dass eigentlich diese Jahre, wo man immer dachte, ja, dass man die abschreiben musste, dass das vielleicht zu den wichtigsten Jahren überhaupt der Klostergeschichte zählt.
Sie haben auch Menschen kennengelernt da. Welche Menschen haben Sie da am meisten beeindruckt?
Also die Menschen, denke ich, die eben persönlichen Bezug hatten. Also die Tagung war also unglaublich intensiv, also von emotionaler Art. Es sind auch immer wieder Tränen geflossen. Ja, weil für diese Menschen, die gekommen sind, also von den 90 Teilnehmern waren ungefähr 60 irgendwie persönlich, also von ihrer Familiengeschichte her mit dem Krankenhaus verbunden. Und die haben da ein bisschen auch ihre Familientraumata noch mit abgearbeitet bei dieser Tagung. Ja, und das hat das eben zu einer sehr seltsamen Mischung, muss man sagen, gemacht von Wissenschaft und Emotion.
Wenn man bedenkt, für welchen Wendepunkt im Leben die Zeit im Kloster steht, dann ist das nur zu verständlich. Denn hier wurden Tausende von Gefangenen, deren Leben nichts zählte, wieder zu selbstbestimmten Menschen, die eine Zukunft haben. Einen der ehemaligen Patienten habe ich getroffen, den inzwischen fast 90-jährigen Ben Lesser. Was er mir erzählt hat, das hören Sie gleich hier nach den Nachrichten bei Münchner Kirchenradio. Insgesamt mehr als 4000 Menschen wurden zwischen 1945 und 1948 in St. Ottilien behandelt. Denn damals war das Kloster ein jüdisches Krankenhaus und die Patienten waren ehemalige KZ-Häftlinge, die zu Skeletten abgemagert waren, als sie herkamen. Neben Infektionen und körperlichen Verletzungen waren auch ihre Seelen gebrochen. Hier konnten sie neuen Lebensmut schöpfen. Einen der Überlebenden habe ich getroffen, den inzwischen fast 90-jährigen Ben Lesser. Was er mir erzählt hat, das hören Sie gleich hier. Einer der Menschen, die nach der Befreiung der KZs in das Krankenhaus im Kloster St. Ottilien eingeliefert worden sind, ist der inzwischen fast 90-jährige Ben Lesser. Er war 1945 im KZ Buchenwald in einen Zug gepfercht worden, der wochenlang ziellos durch Deutschland fuhr. 3 Tage vor der Befreiung kam der Zug in Dachau an. Der damals 16-Jährige wurde von den Amerikanern nach St. Ottilien gebracht, wo er sich langsam erholte.
And I woke up and I see... I'm in a nice bed with a white sheeted pillow.
Ich fand mich in einem schönen Bett wieder mit weißen Laken und einem Kopfkissen. Eine Nonne kam zu mir und lächelte mich an. Sie brachte mir einen Spiegel und ich sah einen ziemlich gut aussehenden jungen Mann.
Pretty good looking guy.
Bei der Befreiung hatte Lesser nämlich nur noch 30 Kilo gewogen. Kurz danach war er in ein Koma gefallen und hatte dank der künstlichen Ernährung wieder zugenommen.
And I found out this place is called St. Ottilien.
Dann fand ich heraus, dass der Ort St. Ottilien heißt und ich in einem Kloster in Bayern bin. Die Erinnerung an diesen Ort liegt mir sehr am Herzen, weil sie mich ins Leben zurückgepflegt haben. Ich verdanke mein Leben St. Ottilien und deshalb bedeutet es mir so viel. Wann immer ich diesen Namen höre, fange ich fast an zu weinen. It
means so much to me. Whenever I hear the name, I almost start to cry.
Nachdem er sich etwas erholt hatte, schloss er sich der zionistischen Bewegung an. Er wollte nach Palästina auswandern. Dazu war er in den Untergrund gegangen. Kurz vor seiner Abreise besuchte er noch eine Freundin, Rachel, im Krankenhaus.
The very next bed was a woman.
Im Nachbarbett lag eine Frau, die einen Fuß in einer Schlinge hatte. Ich hatte die Frau nicht beachtet, aber sie mich. Als ich ging, fragte sie Rachel, wer der gut aussehende junge Mann mit den welligen schwarzen Haaren war. Er erinnerte sie so an ihre Brüder. Sie sagte, er heißt Benjamin. Ich hatte einen Bruder, der Ben hieß. Hast du ein Foto von ihm? Rachel sagte ja und zeigte ihr ein Foto. Und diese Frau sieht es sich an und schreit, das ist mein Bruder, er lebt. Und sie schrie, mein Bruder war 2 Stunden lang hier und er lebt.
He's alive, he's alive. And she was screaming, my brother was here 2 hours and he's alive.
Ja, er lebte, aber er war wieder weg. Auf dem Weg nach Palästina, heimlich, keiner wusste, wo genau er war. Ein gemeinsamer Verwandter wurde losgeschickt und Lola, so heißt Bens Schwester, hat sich einen Trick überlegt, wie sie ihn zurückholen kann.
And when you find him, tell him that his sister
Wenn du ihn findest, sag ihm, dass seine Schwester Lola lebt, aber dass sie sterbend im Krankenhaus liegt. Das ist der einzige Weg, wie wir ihn zurückbekommen. Und ihr letzter Wunsch sei es, ihren Bruder noch einmal zu sehen, bevor sie stirbt.
She sees her brother before she dies.
Tatsächlich fand der Verwandte Ben und der entscheidet sich für die Schwester und gegen seine Freunde und seine Zukunft.
I come back
und ich komme zurück. Rachel liegt immer noch im Krankenhaus und meine Schwester und ich umarmen uns und küssen uns. Und dann sehe ich, dass meine Schwester schwanger ist und ich frage sie, wie es ihr geht und sie sagt, ich bekomme bald ein Kind, ich bin im 9. Monat. Also bist du okay? Du stirbst nicht?
I guess you're okay then, you're not
dying.
Nein, sie lebte weiter und hat ihr Baby bekommen. Damals war die Geburtsstation in St. Ottilien noch nicht eröffnet und der kleine Junge kam in Landsberg zur Welt.
As far as I'm concerned,
was mich angeht, es hat mich verletzt, die Gruppe zu verlassen, mit der ich nach Israel gehen wollte. Aber natürlich hatte sich das Leben verändert. Meine Schwester hatte als erste Überlebende nach dem Krieg einen kleinen Jungen geboren. Als sie zurück nach St. Ottilien kam, haben die anderen Überlebenden eine große Sache daraus gemacht. Und ich hatte jetzt einen Neffen, eine neue Familie, Hitler zum Trotz.
To spite Hitler.
Ein Hoffnungsschimmer nach all dem erlittenen Leid. Heute lebt Ben Lesser mit seiner Familie in Las Vegas. Für das Symposium ist er eigens nach Bayern gereist und hat auch eine seiner Töchter mitgebracht. Mit ihr zusammen hat er die Stiftung Zachor gegründet. Das ist hebräisch und heißt Erinnerung. Das ganze Gespräch mit Ben Lesser können Sie übrigens auf unserer Homepage hören. Die heißt Münchner-Kirchenradio. Dort in der Suchfunktion Hauptsache Mensch eingeben und Sie landen auf der Liste unserer Sendungen. Hier geht's gleich weiter mit Pater Cyril Schäfer und der Frage, ob er die Erinnerungen der jüdischen Patienten auch so positiv eingeschätzt hat, wie Ben Lesser sie gerade geschildert hat. Wie Ben Lesser sich an St. Ottilien erinnert, das haben wir eben gehört. Er sagt, die Schwestern hier hätten ihn ins Leben zurückgepflegt. Ich habe Pater Cyril Schäfer gefragt, ob er während seiner Forschung auch festgestellt hat, dass das Leben zwischen 1945 und 1948 in St. Ottilien durchaus positiv war.
Ja, das stimmt. Man muss sich, denke ich, auch dafür hüten, dass man da so Schwarz-Weiß-Raster an Geschichte anlegt. Geschichte ist eigentlich immer in Grauzonen und die Pflege, die war wohl herausragend in vielen Fällen. Also es gibt natürlich auch kritische Berichte, dass jemand sich mit irgendeiner Krankenschwester nicht verstanden hat. Im Großen und Ganzen muss man sagen, vor allem die Krankenschwestern, die ungefähr 120 an der Zahl betrugen, haben eine unglaubliche Arbeit geleistet. Also Menschen, die eigentlich schon halb tot waren, mit großer Liebe wieder ins Leben, zum Leben zurückgeführt.
Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie das alles so nach und nach erfahren haben? Also Sie sind einfach mal über diese Menschen gestolpert. Das ist ja eigentlich schon auch mal ein Ansatz, den man als Historiker nicht so oft hat. Man trifft Menschen, man trifft Zeitzeugen, man trifft Ottilien-Babys und fängt dann an, sich für die Zeit zu interessieren, setzt einen wissenschaftlichen Prozess in Gang, mit anderen zusammen natürlich. Und sie gewinnen nach und nach Erkenntnisse, die sind aber mit Leben gefüllt, weil da immer Menschen dranhängen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, ich war oft ein bisschen im Zwiespalt, bin es auch immer noch. Denn das Ideal des Historikers ist ja eigentlich, also lateinisch gesagt, sine ira et studio, also dass man mit einer gewissen Leidenschaftslosigkeit auf Vorgänge zurückschaut und objektiv aus Quellen versucht, eine Art Rekonstruktion zu leisten. Und die ganzen Ereignisse sind sehr emotionsgeladen. Einmal für mich selber, von meinem Hintergrund her. Ich gehöre zu einer Gemeinschaft, für die das auch für ihre ganze Geschichte wichtig ist, diese Ereignisse. Und dann natürlich durch die menschlichen Begegnungen mit Menschen, für die diese Zeit sehr wichtig war. Ja, und die das auch einfordern, dass man die jetzt nicht nur als Studienobjekte ansieht, sondern als Menschen. Und ja, und da geht es dann um Freundschaften und einfach um eine würdige Erinnerungskultur. Und das natürlich alles im Schatten der Shoah, was ja ein sehr sensibles Thema ist. Und hinzu kommt dann auch noch die religiöse Komponente, dass ich ja Priester bin und Ordensangehöriger, und die, mit denen ich zu tun habe, die sind auch durch die Shoah teilweise ja sehr religiös geworden. Nicht alle, aber doch eine ganze Reihe. Und dann bin ich auch noch Deutscher und das macht es auch teilweise sehr schwierig. Ja, also es sind viele Stolpersteine und ich wusste oft gar nicht mehr, was ich sagen kann und darf.
Waren Sie so ein bisschen gehemmt? Hatten Sie Angst, was Falsches zu sagen, wenn Sie die Menschen getroffen haben?
Naja, ich kann jetzt nur als Beispiel nennen, zum Beispiel, ich habe versucht, vor allem mit denen Familienkontakt aufzunehmen, die auch eine gewisse Leitungsposition im Kloster hatten. Das waren vor allem natürlich die Familien Ipp, also der zweite Krankenhausleiter, und die Familie Greenberg, der erste Krankenhausleiter. Und dann mit der Familie von Rabbi Klausner. Rabbi Klausner, das war eine erstaunliche Gestalt, die in Dachau nach dem Krieg die ganzen KZ-Häftlinge betreut hat und auch nach St. Ottilien geleitet. Und dann bekam ich zum Beispiel so einen Brief, wo mir geschrieben wurde, dass sie, also die Schreiberin, es gut findet, dass wir uns endlich mit diesem Thema beschäftigen. Und dass sie durchaus wahrgenommen hat, dass die Mönche bisher kein Interesse hatten, sich diesem Thema zu stellen. Dass sie aber überhaupt nichts mit Deutschland zu tun haben will, weil sie es immer noch nicht verzeihen kann, dass ihre gesamte Familie von Deutschen umgebracht wurde. Und sinngemäß habe ich auch andere Briefe auch bekommen von Menschen, die immer noch dran knabbern müssen, dass also ihre Familien ausgelöscht wurden und die einfach große Probleme haben mit Deutschen. Interessanterweise war das Problem eigentlich nicht so sehr, eigentlich nie, dass wir Kloster sind, dass wir katholisch sind, sondern dass wir Deutsche sind.
Gleich geht's weiter mit Pater Cyril Schäfer und der Frage, wie das Symposium abgelaufen ist. Denn da waren immerhin 60 Menschen angereist, die entweder selbst in St. Ottilien gelebt haben, als es jüdisches Krankenhaus war, oder die Angehörige von ehemaligen Patienten sind. Pater Cyril Schäfer hat einiges erlebt bei der Vorbereitung auf das Symposium über das Benediktinerkloster als jüdisches Krankenhaus in den Jahren 1945 bis 1948. Einiges war nicht so nett, das haben wir eben gehört. Ich habe ihn gefragt, wie es denn jetzt abgelaufen ist.
Jetzt haben Sie 60 Ottilienbabys, Nachfahren von Ottilienbabys, einen überlebenden KZ-Häftling da gehabt bei dem Symposium, einen überlebenden GI, glaube ich, auch noch da gehabt. Also Sie haben quasi die Geschichte da lebendig vor sich sitzen gehabt. Wie war denn die Stimmung da?
Was mich zunächst erstaunt hat, ist, wenn ich dann hingeschrieben habe, also erstmal musste man überhaupt recherchieren, wo die Leute überhaupt sind. Die sind ja auf der ganzen Welt verstreut. Und da hat es sehr geholfen, dass wir schon ein gewisses Netzwerk hatten von Leuten, die wieder andere Leute gekannt haben, die wieder andere Leute gekannt haben. Und das war auch ein Grund, warum das 3 Jahre gedauert hat, bis wir das von 2015 bis 2018 das überhaupt geschafft haben, weil diese Kontakte erst aufgebaut werden mussten und die Leute gefunden. Und die waren dann ganz erstaunlich offen. Also die haben den Kontakt richtig gesucht und also sinngemäß gesagt, eigentlich haben sie immer schon drauf gewartet, dass da jetzt mal was kommt. Und wer irgendwie nur konnte, der ist dann auch tatsächlich angereist. Also zum Beispiel der Ben Lesser, nicht, der ja hier im Krankenhaus wieder zum Leben zurückgefunden hat, hat gesagt, also eigentlich reist er nicht mehr so, aber St. Ottilien wäre für ihn so ein wichtiger Ort, dass er sofort zugesagt hätte. Oder auch der Professor Hilliard, der ist ja über 90 und hatte sich gerade das Bein gebrochen, hat gesagt, egal, er kommt. Das war für ihn auch so ein wichtiger Schlüsselort in seinem Leben. Und auch bei den anderen war es so, dass zum Beispiel die Familie Greenberg, dass also diese Jahre in St. Ottilien, wo ihr Vater Unglaubliches geleistet hat, was nie gewürdigt wurde. Die haben gesagt, das ist für sie wichtig, so wichtig in ihrer Familiengeschichte. Sie müssen einfach kommen. Da kam die ganze Familie.
Über was wurde da geredet?
Ja, das war eben eine gewisse Mischung und die war auch dann manchmal nicht ganz unproblematisch von persönlicher Betroffenheit, also Familiengeschichte und wissenschaftlicher Recherche. Und ich bin froh, dass das auch gut gegangen ist. Also ich glaube, das ist auch ein bekanntes Phänomen im Bereich der Holocaust-Forschung, dass es da ganz schwierig ist, Wissenschaft und Emotion zu trennen. Und da bin ich auch dankbar, dass das einigermaßen geklappt hat. Gut, einige am Schluss haben gesagt, sie hätten doch gerne mehr von ihrer Familiengeschichte erzählt. Das wurde dann manchmal ein bisschen auch ausgeblendet. Es ging gar nicht anders, wenn man 60 Leute hat, die in ihrer Familie irgendwie betroffen sind und die alle ohne Übertreibung stundenlang erzählen könnten, dann musste man auch Begrenzungen und Schlusspunkte setzen.
Das tut dann wahrscheinlich so richtig weh, wenn die Leute endlich reden wollen. Ich meine, sie sind einerseits Historiker, aber andererseits auch Geistlicher und wissen, dass sowas ja auch psychisch eine ganz wichtige Funktion ist, dass man drüber redet.
Ja, also wie Sie zu Recht sagen, das hat was Heilendes, wenn man etwas aussprechen darf, was bisher nicht gesagt werden durfte, entweder weil es niemand interessiert oder weil es die falschen Adressaten waren. Und hier ist man endlich an dem Ort, wo es eigentlich alles seinen Ausgang nahm und wo man auch gerne das benennen will, was für die eigene Familie so wichtig war. Und also sie haben versucht, es dann anders aufzufangen, also vor allem abends, dass man sich da ausgetauscht hat. Und ja, zum Beispiel, als dann alle abgereist waren, da war einer, der hat im Nachhinein, da waren wir so zusammen, hat auf einmal angefangen zu erzählen, hat er 2 Stunden erzählt.
Waren Sie dann dabei am Abend? War das wichtig für die Leute auch, dass Sie heutigen Klosterangehörigen was über die Zeit erzählen konnten?
Also ich war dabei, so oft es ging, war aber natürlich auch oft einfach unterwegs, um Leute abzuholen oder irgendwo hinzubringen. Ich bin sehr dankbar, dass aber die Klostergemeinschaft das Thema aufgegriffen hat und ich denke auch jetzt zu ihrem Thema gemacht hat und dass viele Mitbrüder auch sich davon bewegen ließen und dann auch mitgemacht haben und mitgeholfen und mit den Menschen einfach gesprochen haben und diese persönliche Begegnung auch gesucht haben.
Heilsame Gespräche vielleicht für beide Seiten. Jetzt ist das Symposium vorbei, aber das Thema bleibt Pater Cyrill auch in Zukunft erhalten, als Wissenschaftler und als Klosterangehöriger. Wie? Das erzählt er uns gleich hier bei Hauptsache Mensch. Das Symposium über St. Ottilien als jüdisches Krankenhaus ist vorbei. Ich habe Pater Cyrill Schäfer gefragt, was die Forschung und die Begegnungen mit dem Kloster und seinen Bewohnern gemacht haben. Hat das was gemacht mit der Ordensgemeinschaft?
Es ist noch zu früh, das zu sagen. Ja, ich würde mir schon wünschen, dass dieses Thema stärker ins Bewusstsein eindringt. Also Klosterleben kann was sehr Heilendes haben, was sehr Aufbauendes, aber es kann manchmal auch so aussehen, dass die Kreise, in denen man sich bewegt, immer kleiner werden und die Luft immer enger und ja, dass es dann auch manchmal etwas erstickend wird. Und so eine Erfahrung, dass ein Kloster einmal sich geöffnet hat, nicht ganz freiwillig, und dass da so Weltgeschichte auf einmal stattgefunden hat und dass das für Tausende von Menschen ganz wichtig war. Also ich glaube, wenn man da anfängt nachzudenken über die Wege Gottes, die ganz anders laufen, als es in der Klosterregel vorgesehen ist, da kann man, glaube ich, erstaunliche Einsichten gewinnen.
Nämlich welche? Haben Sie da für sich drüber nachgedacht?
Ja, also was mir ein Anliegen ist, das ist die Bedeutung von Empathie. Also Empathie heißt, auch wenn es einem schlecht geht, dass man immer noch sehen sollte, dass vielleicht neben mir jemand ist, dem es noch schlechter geht. Also dass man dieses Kreisen um sich selber, dass man da doch immer noch den offenen Blick haben sollte für die Befindlichkeit meines Mitmenschen. Und da, glaube ich, hat das Kloster auch ein bisschen versagt in der Nachkriegszeit. Und da werde ich wieder Historiker und denke, wenn man Geschichte hier auch aufarbeitet und auch das Schmerzliche in den Blick bekommt und auch so annimmt, ich glaube, das kann dem Kloster sehr helfen für seine Zukunft.
Die Wege des Herrn sind unergründlich, haben Sie gerade mal so im Nebensatz gesagt. Glauben Sie, er hat sich was dabei gedacht hier?
Ja, also das ist natürlich eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil was der liebe Gott denkt, das...
Ich habe ja gefragt, was Sie glauben.
Was ich glaube, ja, stimmt, das kann man beantworten. Ja, ich denke, er hat sich schon was gedacht. Nämlich, dass bei aller Weltabgeschiedenheit, das ist auch ein Teil klösterlicher Tradition, dass man immer doch noch Teil der Welt bleibt und da auch eine gewisse Verantwortung trägt und dass man da auch gefordert war, vielleicht unfreiwillig nach dem Krieg, aber dass man da ein Stück Verantwortung auch für den Holocaust mitgetragen hat.
Da spricht der Wissenschaftler, aber auch der Pater Cyrill Schäfer aus St. Ottilien. Ich war bei Pater Cyrill Schäfer in St. Ottilien und zum Schluss habe ich ihn gefragt, wie es jetzt weitergeht, denn das Symposium war noch nicht die letzte Veranstaltung zum Thema. Derzeit gibt es noch 2 Ausstellungen im Kloster St. Ottilien, eine im Jüdischen Museum in München und dann kommt natürlich noch das Konzert.
Also es geht in mehrerer Hinsicht weiter. Zunächst einmal, dass wir versuchen, diese Kontakte zu pflegen und auszubauen. Das geht meistens informell, dass viele E-Mails kommen und ja, man Kontakt hält, dass man Besucher empfängt. Es geht weiter auch die wissenschaftliche Recherche und Dokumentation. Wir haben in den letzten Monaten unglaublich viel Material bekommen, das noch gar nicht gesichtet ist, noch nicht ausgewertet ist. Also unser Wissensstand ist eigentlich jetzt auf einer ziemlich soliden Grundlage. Ich werde jetzt auch einen Teil dieses Materials hochladen, online stellen auf die Website, in der Hoffnung, dass, wenn jemand forscht, dass er da einfach schon einen ziemlich hohen Ausgangspunkt hat, sodass nicht jeder meint, er muss das Rad neu erfinden und die gleichen Forschungsergebnisse immer wieder neu wiederholen. Und ich hoffe, dass dann auch die Konferenzen und die Vorträge des Symposiums veröffentlicht werden. Das wird sich aber sicher 2 bis 3 Jahre hinziehen. Dann hätten wir nämlich wirklich zum ersten Mal eine gute und solide wissenschaftliche Grundlage, um über das Hospital also weiter zu forschen.
Wird es zum Thema im Unterricht hier an der Schule?
Ja, das muss die Schule für sich entscheiden. Ich würde es mir wünschen, weil das ist ja Geschichte vor Ort. Und vor allem, es ist sehr persönlich. Also ich bin auch gerne bereit, wenn da irgendjemand anfragt, dass ich da Führung halte.
Apropos Führung, man kann hier auf dem Klostergelände jetzt auch noch die Geschichte lebendig werden lassen, indem man hier rumspaziert. Was genau ist da zu sehen?
Wir haben auf dem Klostergelände Informationstafeln aufgestellt, also überall dort, wo sich so wichtige Ereignisse abgespielt haben oder wo wichtigere Gebäude des Hospitals standen. Im Grunde ist es ganz faszinierend, weil man hat so einen gewissen Blick aufs Kloster. Auf einmal spaziert man ja durchs Gelände und erlebt Kloster mal von einer ganz anderen Perspektive.
Der ursprüngliche Anlass für all diese Forschung war eine Neuauflage des Konzerts. Das soll jetzt tatsächlich stattfinden. Was genau wird da passieren?
Wir haben ja geschafft, dass die Ammersee-Serenade sich dafür interessiert, also diese Konzertorganisation hier im Schondorf. Und die haben dann gleich ziemlich hochgepokert und bei Meta Zubin angefragt, also Star-Dirigent, der jetzt in Tel Aviv lebt. Und der hatte dann auch zugesagt, allerdings aus gesundheitlichen Gründen musste jetzt kurzfristig wieder absagen, aber sein Orchester kommt. Und als Solistin hat erfreulicherweise Anne-Sophie Mutter zugesagt, was natürlich auch eine ganz wunderbare Sache ist, vor allem da sie ja unglaublich mit Termin eingespannt ist. Aber beide haben gesagt, es war auch ganz beeindruckend, dass ihnen diese Geschichte des Krankenhauses so wichtig ist, dass sie sich dafür jetzt Termine rausschneiden.
Wer darf denn da alles kommen?
Ja, das ist ein offenes Konzert. Der Kartenverkauf, der findet über die Ammerserenade in Schondorf statt. Kann man einfach eine Karte kaufen.
Solange es noch welche gibt. Also wenn Sie jetzt mehr über die Zeit, als St. Ottilien ein jüdisches Krankenhaus war, wissen möchten, Sie haben noch viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Und diesmal lohnt sich's noch mehr als sonst, auf unsere Homepage zu schauen, denn dort gibt's natürlich das ganze Gespräch zum Nachhören. Aber nicht nur das. Ich habe eine Menge Links für Sie eingestellt. Zum Beispiel zu den Forschungsergebnissen von Pater Cyrill, zum Kartenvorverkauf für das Erinnerungskonzert mit Anne-Sophie Mutter, zum Jüdischen Museum, zur Zachor-Stiftung des Holocaust-Überlebenden Ben Lesser. Und das ganze Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, das ist als Hauptsache Mensch Spezial ebenso auf unserer Homepage zu finden. Und die heißt münchner-kirchenradio.de. Dort gibt es eine Suchfunktion und wenn Sie dort Hauptsache Mensch eingeben, dann landen Sie auf der Liste unserer Sendungen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.